Also ob sich da was ganz schnell irgendwie komplett ablöst, würde ich bezweifeln, weil Zahlungsverkehr ist eben was, wo man eigentlich so eingespielte Gewohnheiten hat. Da geht man nicht so schnell hin und her, aber ich würde schon davon ausgehen, dass wir einen Teil der Zahlungen, die heute mit PayPal oder mit Kreditkarten gemacht werden, dass wir die mit dem digitalen Euro substituieren werden.
Hallo und herzlich willkommen bei Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und in der heutigen Folge dreht sich alles um den digitalen Euro. Dazu spreche ich mit Expertin Dr. Heike Winter. Sie ist in der Deutschen Bundesbank für politische Fragen zum Thema digitaler Euro verantwortlich. Und dazu gehört unter anderem die Projektarbeit im Eurosystem sowie der Dialog mit allen beteiligten Interessengruppen in Deutschland. Liebe Heike, herzlich willkommen bei uns Finanzheldinnen.
Hallo Alicia.
Aktuell wird viel über den digitalen Euro gesprochen. Die ein oder andere hat vielleicht aber auch noch gar nichts davon mitbekommen. Direkt mal zum Anfang die Frage, müssen wir jetzt Sorge haben, dass wir unsere Brötchen bei unserem Lieblingsbäcker bald nicht mehr bar bezahlen können?
Keine Sorge, das kann so weitergehen. Wir haben den digitalen Euro noch nicht, aber auch wenn wir ihn hätten, hat das nichts damit zu tun, dass das Bargeld irgendwo abgeschafft werden soll. Das wäre ein ergänzendes Angebot. Ihr könntet dann, hoffe ich, auch mal zum digitalen Euro greifen, wenn ihr eure Brötchen bezahlen wollt, aber ihr könnt das auch gerne weiter bar machen. Wir sind als Zentralbank an der Stelle, ja, wir wollen einfach die Auswahl bieten.
Okay.
Und damit im digitalen Zeitalter ankommen.
Okay, also es ist eine Weiterentwicklung unseres Geldes. Was steckt denn genau dahinter? Was ist der digitale Euro?
Wenn man Bargeld in der Hand hat als Bürger, dann ist das, oder als Bürgerin, dann ist das Zentralbankgeld. Das heißt, die Verbindlichkeit liegt bei der Zentralbank. Wenn man jetzt die Karte benutzt oder eine Überweisung macht, dann basiert das auf Geschäftsbankengeld. Das heißt, die Verbindlichkeit besteht gegenüber der Geschäftsbank, bei der man Kunde ist. Und wir wollen eben als Zentralbank eben auch den Nutzerinnen und Nutzern ein Angebot machen, wo sie dann das Bargeld auch in digitaler Form bekommen können.
Und wie funktioniert das Ganze dann technisch? Also beim Bargeld gehe ich zum Bankautomaten und habe danach meine Banknoten in der Hand. Wie funktioniert das, wenn das Ganze dann wirklich nur noch digital abläuft?
Also man geht nicht zur Zentralbank, sondern man geht weiter zu seiner Bank, hat bei seiner Bank nicht nur ein Girokonto, sondern eben auch ein Konto für den digitalen Euro, was man mit einer Wallet erreichen kann. So wie man jetzt vielleicht von einigen Banken hier und da schon eine Wallet zur Verfügung gestellt bekommt. Also Wallet, Englisch, Geldbörse, ist das, was wir als elektronische Geldbörse bezeichnen. Hat man auch bei großen Big Techs schon, also Google macht sowas, Apple macht sowas, eine Wallet zur Verfügung stellen. Und in dieser Wallet der Bank, so ist eigentlich der Standardfall. Wir denken, dass dann die Banken eben solche Wallets auch bereitstellen, in denen dann der digitale Euro gehalten werden kann. Das heißt, ihr würdet zum Bäcker gehen und euer Smartphone zücken und dann eben die Wallet aufrufen und das dann idealerweise per NFC, so wie ihr jetzt mit der Karte zahlt, dann eben dort bezahlen. Und wenn ihr jetzt nicht nur beim Bäcker, sondern auch, sagen wir mal, ihr kommt vom Joggen und euren Mitjoggern noch Geld zurückgeben wollt, dann könnt ihr das auch von Smartphone zu Smartphone, von Person zu Person machen. Und genauso gut im Internet, wenn ihr da einkaufen wollt, wäre das auch mit dem digitalen Euro möglich. Und am Ende sogar, dass ihr, wenn ihr Steuern zahlt oder andere Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Stellen habt, dann ging das auch mit dem digitalen Euro.
Und wie merke ich als Nutzerin den Unterschied zwischen einer Bezahlung über die Wallet und den digitalen Euro im Gegensatz zu einer Überweisung oder einer kontaktlosen Bezahlung am Kartenterminal?
Das würden unterschiedliche Fächer sozusagen sein. Man hätte dann in seiner App sein Girokonto mit dem Geschäftsbankengeld, wie man es heute auch hat. Und dann hätte man noch ein anderes Fach, das wäre dann die Wallet, wo der digitale Euro, quasi ein elektronisches Portemonnaie, in dem der digitale Euro wäre.
Okay. Voraussetzung, so habe ich es jetzt zumindest aber rausgehört, ist ein Smartphone oder ein ähnliches Gerät, wahrscheinlich auch eine Smartwatch irgendwie möglich. Was ist mit Personen, die keinen Zugang zu diesen Geräten haben?
Da ist die Idee, weil ich meine, wir als Zentralbanken, die EZB, die Bundesbank, Banque de France und alle nationalen Zentralbanken im Euroraum geben den digitalen Euro aus, ja. Aber das ist nicht nur eine Entscheidung, die wir als Zentralbanken treffen können, sondern dafür wird es auch ein europaweites Gesetz geben zum digitalen Euro. Und darin ist festgehalten, dass für ja diejenigen Personen, die entweder kein Smartphone wollen oder kein Smartphone bedienen können, dass die eben auch auf, ja, wahrscheinlich eine Art Karte dann auch digitalen Euro beziehen können. Und das soll dann über öffentliche Stellen laufen. Welche ganz genau, in welchem Land, wie, das ist noch nicht bis zu Ende definiert. Aber man kann davon ausgehen, also wir haben diese, oder insbesondere der Gesetzgeber hat diese Gruppen auch im Blick, um denen eben auch zu ermöglichen, eben mit diesem Zahlungsmittel, was ja dann auch gesetzliches Zahlungsmittel werden soll, was überall akzeptiert werden soll, dass die eben auch damit bezahlen können.
Alles klar. Du hast jetzt zu Beginn schon gesagt, wir wollen im Euroraum mit der Zeit gehen. Und daher gehe ich davon aus, dass das auch der treibende Grund ist, warum der digitale Euro eingeführt werden soll. Oder gibt es noch weitere Gründe?
Ja, es hat eben damit zu tun, also die Zeiten werden immer digitalisierter. Da passt es dann auch nicht mehr in die Zeit, wenn sozusagen Zentralbanken ihren Bürgerinnen und Bürgern in dem Land das Zahlungsmittel nur in so physischer Form zur Verfügung stellen. Das ist das eine. Man sieht ja auch, dass der Bedarf danach, es nur so zu haben, immer weiter zurückgeht. Also die Bargeldnutzung geht zurück. So haben die Leute eben auch eine Präferenz oder zeigen eine Präferenz für bargeldloses Zahlen. Und das sollen sie eben auch mit Zentralbankgeld weiter können. Okay, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich auch, dass wir sehen, dass wir in Europa eine gesamt-Euro-raumweite Lösung haben für den Euro. Das ist überall das, was jetzt in Deutschland funktioniert. Das soll auch in Spanien genauso funktionieren, weil wir haben im Euro-Raum eben Zahlungslösungen, die funktionieren entweder global. Da sind dann eben die großen internationalen Kartenkonzerne, Mastercard, Visa, da ist PayPal auf der einen Seite, das sind die globalen Angebote und dann gibt es eben immer noch vielfach nationale Angebote, zum Beispiel die Girocard, die wir hier von der deutschen Kreditwirtschaft zur Verfügung gestellt bekommen, also jeder, der ein Bankkonto bei einer Bank in Deutschland hat, der kriegt ja so eine, früher nannte man das EC-Karte, so eine Girocard, das ist eine nationale Lösung. Die funktioniert jetzt auch wieder im Internet nicht, aber es gibt eben dann in Frankreich zum Beispiel eine Karte, die auch im Internet funktioniert, die gibt es dann aber auch nur in Frankreich. Spanien hat auch wieder Einzellösungen, insbesondere auch für Person-to-Person-Zahlungen, da heißt das Bizum. Ja, und vor diesem Hintergrund wäre es erstmal schön, wenn wir was hätten, was auch überall gleichermaßen funktioniert. Und als drittes eben auch, dass es aus Europa kommt, dass die Infrastrukturen hier laufen. Da ist dann eben so die Idee, wir wollen im Euroraum auch souverän bleiben und Zahlungsverkehr hat irgendwo was mit kritischer Infrastruktur zu tun und in dem Sinne muss es dann eben auch in Europa betrieben werden. Und das wäre beim digitalen Euro der Fall. Wir würden die Infrastruktur bei der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken aufbauen und insofern wären wir damit unabhängiger auch von den Infrastrukturen außerhalb Europas.
Okay, da höre ich jetzt also auch schon raus. Es gibt einige Vorteile, wie jetzt die Infrastruktur. Wir haben ein einheitliches digitales Bezahlsystem im Euroraum. Welche Vorteile gibt es aber noch jetzt vor allem gegenüber dem klassischen Bargeld?
Ja, eigentlich die Vorteile, die es hat, die digitales Bezahlen allgemein hat. Ich meine, Sie müssen nicht sozusagen händisch irgendwas abzählen, sondern das geht digital. Sie können kontaktlos damit bezahlen. Also es ist deutlich bequemer, muss man sagen. Ansonsten, die Situationen, in denen Sie bezahlen können, sind mehr, weil wie gesagt, mit dem Bargeld im Internet ist schwierig. Und diese digitalisierten Situationen werden letztendlich immer mehr. Früher, wenn Sie eine Fahrkarte gekauft haben, sind Sie zum Fahrkartenschalter vielleicht noch, dann zum Automaten gegangen, hatten Kleingeld in der Tasche, haben das rausgegeben. Und heutzutage können Sie eigentlich, wenn Sie Fahrkarten kaufen, das am besten im Vorfeld bei der App der Bahn oder in der App der Verkehrsgesellschaft machen. Und das ist dann auch wieder eine digitale Bezahlsituation, in der Sie dann eigentlich froh sind, wenn Sie auch ein vernünftiges, allgemeingültiges Zahlungsmittel haben und dann nicht immer überlegen müssen, wie mache ich das jetzt? Ging das so? Ja gut, der Händler nimmt nur das an, da funktioniert nur das. Das eine habe ich, das andere habe ich nicht. Und ja, wie viel Daten gebe ich preis und so weiter. Dann haben Sie also einen Standard überall für diese zunehmend digitalen Bezahlsituationen. Und ich würde behaupten, es ist noch ein kleines bisschen bequemer, wenn Sie nicht die Münzen und Banknoten zählen müssen, das Wechselgeld zählen und so weiter.
Absolut. Ich bin auch jetzt schon ein großer Fan von digitalem Bezahlen und habe mich auch jetzt gerade schon gefragt, könnte das dann also ein PayPal oder auch eine Online-Bezahlung per Kreditkarte komplett ablösen?
Also ob sich da was ganz schnell irgendwie komplett ablöst, würde ich bezweifeln, weil Zahlungsverkehr ist eben was, wo man eigentlich so eingespielte Gewohnheiten hat. Da geht man nicht so schnell hin und her. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass wir einen Teil der Zahlungen, die heute mit PayPal oder mit Kreditkarten gemacht werden, dass wir die mit dem digitalen Euro substituieren werden.
Okay, welche Herausforderungen und Risiken können uns oder dann auch Banken oder generell dem Euroraum dabei begegnen mit der Einführung des digitalen Euros?
Also es gibt da verschiedene Arten von Risiken. Es wird immer mal wieder behauptet, dass es ein Finanzstabilitätsrisiko gibt, wenn es zum Beispiel unsichere Zeiten gibt, dass die Leute dann, wo sie heute zum Geldautomaten rennen, wenn sie Angst haben, dass die Banken bankrott gehen, bei denen sie sind, dann holen sie schnell Bargeld aus dem Automaten. Das kann man beobachten bei jeder Finanzkrise. Wenn man jetzt den digitalen Euro hätte, könnte man vermuten, sie gehen sofort zu ihrer App der Bank und transferieren alles Geld in die Wallet, wo der digitale Euro reingehört. Das ist ein Risiko, dem wir in der Art begegnen wollen, dass wir eine Obergrenze setzen, also dass man nur bis zu einem bestimmten Betrag digitale Euro halten kann, weil so die Philosophie ist, der digitale Euro soll kein Wertaufbewahrungsmittel, sondern ein Zahlungsmittel sein. In dem Sinne versuchen wir das auszubalancieren, dass also praktisch das Verhältnis, was man zwischen Zentralbank und Geschäftsbanken hat, dass das erhalten bleibt, dass die Einlagen, die bei Geschäftsbanken liegen, genau so viel oder wenig davon tangiert werden wie heute, wo es Bargeld gibt. Also wir gehen davon aus, dass ein großer Teil sich dann zum Beispiel durch das, was heute Bargeld ist, dann ersetzen wird. Also das ist ein Risiko vielleicht, was man dabei sehen könnte. Also dieses Bankrun-Risiko und das Risiko, dass die Einlagen der Geschäftsbanken zu sehr betroffen werden, dass die dann hinterher nicht mehr die Möglichkeit haben, Kredite zu vergeben, die sie eben zu günstigen Konditionen, die wir ja als EinlegerInnen geben, weitergeben können. Ja, das ist ein Risiko, auf das man achten muss. Was haben wir noch für Risiken? Wir sehen nicht das Risiko, dass die Banken aus dem Zahlungsverkehr ja intermediiert, sagt man immer so schön, übergangen werden, weil das wäre ja hier so gelöst, dass sie den digitalen Euro ausgeben und damit quasi im Zahlungsverkehr auch weiterhin sichtbar bleiben und den Zahlungsverkehr als quasi Instrument, als sozusagen Link zum Kunden weiterhaben können. Das ist das eine. Zum anderen sollen sie das auch nicht kostenlos tun, sondern sie sollen dann eben an den Händlergebühren auch partizipieren, die Händler letzten Endes dann werden zahlen müssen. Und wir hoffen, dass die Händler wiederum sich dabei günstiger stellen können, weil das Ganze für sie dann vielleicht doch günstiger ist als die Zahlungsmittel, die sie heute haben, günstiger als PayPal oder die Kreditkartenzahlungen. Das ist die Idee.
Okay, verstanden. Sicherheit ist ja jetzt auch gerade in Bezug auf unser Geld ein großes Thema. Wir Deutschen sind ja vor allem sehr sicherheitsbedürftig. Wie wird unser Geld beim digitalen Euro geschützt? Also gerade wenn es jetzt nicht um Einlagen geht, sondern um den Zahlungsverkehr. Wie sieht das da aus oder was muss ich als Nutzerin dazu wissen?
Also da müssen Sie, also ein bisschen Vertrauen müssen Sie uns geben, dass die Infrastruktur, die wir als Zentralbanken dafür aufsetzen werden, dass die sozusagen sicher ausgelegt wird, sicher gegen Cyberangriffe, Hacks und so weiter. Das ist quasi ja eine Aufgabe, die wir natürlich haben und die wir eben da erfüllen wollen. Sicherheit, was Ihre Daten angeht, also das ist das Thema Datenschutz natürlich. Da ist es eigentlich erstmal so gedacht, dass beim digitalen Euro als bargeldloses Zahlungsmittel die Banken natürlich, über die sie den digitalen Euro bekommen, bei denen sie den digitalen Euro sozusagen im elektronischen Portemonnaie tragen, die sehen, was sie ausgeben. Das ist heute, wäre genauso wie heute bei einer Kreditkartenzahlung oder bei einer Überweisung oder auch Girocard-Zahlung. Es soll darüber hinaus, aber um jetzt quasi mehr an Privatheit zu ermöglichen beim Bezahlen, dann auch eine Offline-Lösung geben, die es dann wiederum erlaubt, dass Sie, so wie Sie heute Bargeld von Ihrer Bank abheben, würden Sie dann eben, ich sage mal, in das Offline-Fach Ihres elektronischen Portemonnaies, da könnten Sie dann eben digitale Euro speichern und damit einkaufen gehen, ohne dass Ihre Bank genau weiß, was hat er oder sie mit dem Geld gemacht. Und das ist natürlich immer eine Sache mit dem Datenschutz. Für Gesetzgeber ist das ein schwieriges Thema, weil auf der einen Seite ist damit natürlich verbunden der Anspruch an Privacy. Wir wollen nicht, dass wir überwacht werden, zum einen. Zum anderen ist es natürlich nicht im staatlichen Interesse, wenn Zahlungsmittel herausgegeben werden, mit denen Kriminalität finanziert werden kann. Und da muss man dann immer so eine Balance finden zwischen auf der einen Seite möglichst viel Privacy und auf der anderen Seite eben auch natürlich Vorkehrungen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu treffen. Und das ist eben die Idee mit dem Offline, dass man da eben zu einem gewissen Maß, da ist jetzt noch keine Obergrenze festgelegt, aber vorstellbar ist, dass sich das auch eher so im 100 Euro oder 200 Euro Bereich bewegt, dass man also diese Art von Offline-Zahlungen dann mit fast dem gleichen Datenschutzniveau wie beim Bargeld tätigen kann.
Alles klar, verstanden. Jetzt vielleicht nochmal zusammenfassend auf die Bezahllandschaft und vor allem dann auch auf die Bankenlandschaft. Für mich als Nutzerin habe ich jetzt schon verstanden, es ändert sich wahrscheinlich gar nicht so viel, was das digitale Bezahlen angeht. Der Aufbewahrungsort oder beziehungsweise Wallet versus Konto ist natürlich dann ein bisschen anders. Aber wie verändert sich das oder welche Auswirkungen hat das auf die Banken? Verändert das denn unser Finanzsystem auch im Kompletten?
Wie gesagt, ich hatte das schon ja beschrieben. Wir wollen nicht, dass das Finanzsystem sich komplett irgendwo ändert, sondern es geht eben darum, was anzubieten, was man zum digitalen Bezahlen benutzen kann, was eben auch Zentralbankgeld ist, also wo wir als Zentralbanken direkt mit dem Bürger in Verbindung stehen, wie das eben, also das hier, ja, das, was, wo man Bargeld sonst hatte, hätte man dann eben das digitale Bargeld. Und das ist im Grunde genommen in der Dimension sich so bewegt, dass man eigentlich keine großen Veränderungen in der Struktur des Finanzsystems riskiert, sondern das soll eigentlich so bleiben, wie es heute auch ist. Für die Banken würde ich immer sagen, ist es auch eine Chance, weil wir sehen ja, also europaweit kann man das sehr genau nachweisen und auch in Deutschland gibt es die Tendenzen quasi weg von nationalen Angeboten hin zu globalen Angeboten, dass sie hier vielleicht dann doch stärker wieder ins Geschäft kommen beim Bezahlen, als sie es heute sind. Also wenn man sich anguckt, der Anteil der Zahlungen, die über PayPal läuft, ist in Deutschland, ich glaube, es ist ein Drittel aller Zahlungen im Onlinehandel. nochmal ein Drittel geht auf Rechnung und sozusagen Überweisung im Nachhinein. Und dann kommen Kreditkarten, aber da sind eigentlich alles Angebote, bei denen, ja gut, bei der Überweisung ist die Bank natürlich direkt drin. Wenn sie jetzt Kauf auf Rechnung machen und dann kommt die Rechnung und sie zahlen dann ist das in der Regel eine Überweisung, mit der sie das machen. Sie können natürlich auch die Karte nehmen, aber ich sehe eine Chance für die Banken, sozusagen in dem Markt weiterhin auch zu bleiben, erkennbar für die Kunden und Kundinnen, weil ich bei PayPal beispielsweise ist natürlich dann so, dass für viele da eigentlich die Bank als Infrastruktur zumindest gedanklich verloren geht.
Ja. Okay, also das bleibt ja erstmal spannend und noch haben wir auch den digitalen Euro nicht. Es ist ein Projekt und es besteht eine Planung dazu. Magst du uns da einen Einblick geben, wie es aussieht? Wann können wir mit dem digitalen Euro rechnen und wovon hängt die Einführung vielleicht auch ab?
Ich hatte am Anfang ja schon gesagt, wir als Zentralbanken können das nicht alleine machen. Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen. Bis ein gesetzlicher Rahmen in Europa steht, das braucht ein bisschen. Wir haben seit einem Jahr einen Vorschlag dazu vorliegen und wir erwarten, dass der von Rat und Parlament, ja, also das ist ein bisschen, oder wie sagt man, Kaffeesatzleserei, aber unsere Planungen basieren darauf, dass wir glauben, das könnte vielleicht Herbst 2025 fertig sein. Und dann würden wir praktisch, um diese doch komplexe Infrastruktur bauen zu können, da würden wir nochmal 2 Jahre brauchen. Das heißt, wir wären vielleicht allerfrühestens 2027, Ende 2027 vielleicht mit irgendeinem Piloten dabei. Also vor 2028 so richtig brauchen Sie den digitalen Euro nicht zu erwarten. Leider muss ich sagen, es ist in dem Bereich, es ist halt ein großes Projekt. Es sind viele, letztendlich sind ja auch alle betroffen, die in Europa oder im Euroraum wohnen. Und insofern braucht es natürlich auch seine Zeit. Ja, aber wenn wir es angehen, dann denke ich mal 2028, soweit ist es auch nicht mehr weg.
Okay, also ein bisschen gedulden müssen wir uns noch, aber es bleibt auch noch genügend Zeit, um sich auch da ein bisschen noch drauf einstellen zu können oder ja, verschiedene Generationen da vielleicht auch noch mit weiter einführen zu können. Was ist denn vielleicht zum Abschluss dein Ausblick oder auch jetzt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was du noch so mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich freue mich darauf, dass Sie wahrscheinlich ab, sagen wir 2026, dann mehr vom digitalen Euro hören, weil bisher ist das ein Projekt, was sicherlich hier und da mal in der Zeitung erwähnt wird. Aber wir werden dann natürlich noch viel breiter informieren, wenn wir wirklich das Gesetz haben und wirklich dann in das Ausrollen gehen. Und da hoffe ich, dass Sie viel von uns hören, dass Sie mitkriegen, wie er aussehen soll, genau der digitale Euro, und dass Sie sich dann mit uns darauf freuen, wenn Sie ihn dann irgendwann in Ihrer Wallet haben und nutzen können.
Vielen Dank für die Einblicke und die ganzen Informationen. Ich bin auf jeden Fall auch wieder ein Stückchen schlauer geworden, was den digitalen Euro angeht. Und ich denke mal, unsere Community auch. Und wir werden weiter verfolgen, was mit dem digitalen Euro so passiert. Vielen lieben Dank, Heike, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir und den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern.